Leo Bautzenberger wird uns jetzt über Instabilität an Schulter und Ellenbogen etwas erzählen.
Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Abend. Warm welcome from my side as well to our Asian fellows. Ich darf in aller Kürze über Neuerungen und Altbewährtes im Bereich der Instabilität von Schulter und Ellbogen Ihnen näher bringen. Das ist einmal, gehen wir zuerst zur Schulter, das ist das Gelenk mit den häufigsten Gelenksluxationen und heutzutage ist es adäquat. Wir sprechen wie bei anderen Gelenken auch heute jetzt von einer individuellen, patientenspezifischen Therapie. Welche Daten und Fakten interessieren uns dazu, bevor wir loslegen? Wie wahrscheinlich weitreichend bekannt ist, die vordere Luxation bedeutend häufiger als die hintere Luxation. Die meisten sind traumatischer Genese. In den allermeisten Fällen besteht ein Kapsellabrum oder sprich Weichteildefekt oder eine Weichteilverletzung, die bei der Luxation passiert. Und unbehandelt besteht eine Reluxationsrate von ca. 70%. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn man sich die Schulter luxiert, dass im Laufe des Lebens noch einmal luxiert und daher gibt sich dann die Frage, sollte man gleich eventuell operieren, wenn das erste Mal die Schulter rausspringt, wenn man so sagen will. Wenn man in die Literatur schaut, dann ist die Antwort ja. Eigentlich gehört von den Ergebnissen jede Schulterluxation operiert. In der Realität ist das natürlich ein bisschen anders und das ist, glaube ich, auch richtig so. Aber streng genommen von den Ergebnissen wäre es eine adäquate Möglichkeit und ist es korrekt, jede Schulterluxation zu operieren. Aber welche Faktoren interessieren uns und wonach machen wir letztlich die Therapie fest? Das ist erstens einmal die Pathologie. Wir müssen wissen oder wir müssen uns anschauen, in welchem Ausmaß eine Weichteilverletzung besteht und wie genau die konfiguriert ist. Dann ist es wichtig, besteht ein Knochenverlust am Glenoid, also glenoidseitig, ist eine sogenannte knöcherne Bankart-Läsion. Und auf der Gegenseite muss man sich anschauen, am Humerus besteht eine sogenannte Hill-Sachs-Stelle, also eine Impressionsfraktur am Humerus. Und das in Zusammenschau ergibt dann letztlich die Therapie. Das Ganze wird aber dann natürlich erweitert um die Operationsmethoden, also sprich, was passt am besten für die Ansprüche des Patienten. Und da kommen wir auch letztlich schon zum Knackpunkt. Es ist sehr individuell die Therapie, wer muss operiert werden, bei wem macht man welches Verfahren und letztlich, wer kann auch eine konservative Therapie probieren zumindest oder bleibt überhaupt in der konservativen Schiene, weil es ist natürlich sehr unterschiedlich und Luxationen oder Gelenksinstabilitäten sind natürlich zwischen diesem jungen Herrn und diesem jungen Herrn völlig unterschiedlich und sind dementsprechend auch völlig unterschiedlich zu behandeln. Das ist letztlich die große Kunst, sich zu entscheiden, für wen welches Verfahren die optimale Therapie bietet. Beispielhaft möchte ich Ihnen hier moderne Techniken aus dem arthroskopischen Bereich zeigen. Das ist eine sogenannte Weichteilstabilisation oder auch Bankart-Stabilisation genannt. Es wird die rupturierte Kapsel oder die verletzten Weichteile werden mehrfach durchstochen. Man benutzt heutzutage knotenlose Fixationssysteme, das heißt, man vermeidet Knoten im Gelenk, was mit der Zeit auch wieder Abnutzungen begünstigen kann. Und dann wird einfach der Kapsellabrumkomplex wieder rekonstruiert. In diesem Falle vorne und hinten, also ventral und posterior. Und somit kann man die Anatomie heutzutage auch arthroskopisch im Weichteilsegment wieder sehr gut herstellen. Ist das Ganze ein größeres Problem, also sprich auch eine knöcherne Läsion ist vorhanden, dann kann man das weiterhin auch arthroskopisch behandeln, in diesem Fall beispielhaft mit einem Knochenblock aus dem Beckenkamm, das ist der sogenannte J-Span, ist eine österreichische Erfindung, da wird quasi in eine Nut ein zugespitzter oder zugerichteter Span eingebracht, der sich dann im Laufe der Zeit, weil keine Implantate verwendet werden, remodelliert und quasi nach in diesem Fall 5 Jahren eine mehr oder weniger original oder mehr oder weniger native Anatomie des Glenoids wiederherstellt. Das machen wir eben auch arthroskopisch, also sprich minimalinvasiv sind solche Techniken möglich. Man kann das Ganze natürlich offen machen, auch das ist definitiv kein Fehler. Es hat jeweils alles Vor- und Nachteile. Zur Schulterinstabilität heutzutage, was kann man da sagen, was sollte man sich von heute merken? Das Wichtigste ist, dass die Therapie der Schulterinstabilität immer individuell ist und immer angepasst an den Patienten sein muss oder die Patientin. Das kann sein von den Ansprüchen, Alter, Statur, es gibt viele Faktoren und in Zusammenschau findet man die beste Lösung. Meistens ist heutzutage ein arthroskopisches oder zumindest minimalinvasives Vorgehen möglich. Das heißt, wir brauchen keine exzessiven Zugangswege. Wenn nicht arthroskopisch, kann man das Ganze auch durch sehr kleine Schnitte machen. Das reduziert die Morbidität und natürlich auch Infektionen und Komplikationen. Der Goldstandard, wie am Anfang schon angedeutet, ist die operative Stabilisierung, das muss man klar sagen. Es ist natürlich in der Realität dann oft anders, weil es einfach zu aggressiv ist, dass man jedem einmal die Schulter luxiert quasi, direkt einer Operation zuführt. Und das ist auch richtig so. Die richtige Therapie, wie gesagt, die Entscheidung dafür muss individuell getroffen werden und das ist einfach patientenspezifisch und das, wie gesagt, die Kunst in der Therapie der Schulterinstabilität. Dann gehen wir über zum Ellbogen. Während die Schulterinstabilität bzw. die Pathologien an der Schulter weitestgehend bekannt sind, ist am Ellbogen das Ganze oder die Situation etwas anders. Wenn man quer durchfragt, die häufigste Pathologie, die man wahrscheinlich kennt am Ellbogen, ist die Epikondylitis, die auch sehr viel diagnostiziert wird. Es gibt aber eine Vielzahl an Pathologien und heute schauen wir uns in dem Zusammenhang die Ellbogeninstabilitäten an. Welche Gründe gibt es dafür? Erstens einmal die akuten Luxationen, so wie bei diesem unglücklichen jungen Mann auf der Seite. Es ist generell die zweithäufigste große Gelenksluxation eines größeren Gelenks. Der zweite Mechanismus sind repetitive Mikrotraumata. Das ist sehr häufig bei Überkopf- und bei Wurfsportlern. Und dann letztlich ein sehr interessantes Themengebiet, insuffiziente Gewebequalität durch lange bestehende inflammatorische Veränderungen, zum Beispiel im Zuge einer chronischen Epikondylitis. Und da verschwimmen dann eben die Grenzen. Zuerst das diagnostisch am einfachsten, die akute Luxation. Konservative Behandlung ist nur teilweise zielführend. Es kommt da sehr deutlich auf den Anspruch der Patienten an. Insgesamt, wenn man sich das anschaut, bleiben 10% instabil, 60% haben weiterhin Schmerzen und 40% aller Patienten entwickeln im Laufe des Lebens eine Arthrose. Das heißt, es bietet sich die zeitnahe operative Versorgung an. Das geht, je früher, dass man operativ einsteigt mit kleineren Operationen, teilweise Refixationen der Weichteile, kombiniert natürlich zum Beispiel mit Frakturversorgungen. Und dann, wenn das zeitlich schon etwas länger zurückliegt, dann mit Bandplastiken. Insgesamt lässt sich das aber gut therapieren. Kurzer Exkurs, weil es nicht so häufig ist wie die Schulter. Wie reponiert man ein Ellbogengelenk, das luxiert ist, zum Beispiel am Sportplatz, wie bei dem Herrn auf dem vorigen Bild? Das war quasi eine Möglichkeit, wie man das zu zweit problemlos macht. Und auch das sollte bekannt sein, wenn man in der Behandlung vor allem von Sportlern tätig ist. Das zweite Mechanismus sind repetitive Mikrotraumata und wie Sie bei dem Herrn auf der rechten Seite sehen, am Beispiel des Ellbogens oder des Werferellbogens beim Baseballspieler, ist das natürlich eine sehr anstrengende Bewegung für den Bewegungsapparat und auch sehr unnatürliche Bewegung. Aber man kann sich vorstellen, dass die Gewebe repetitiv überlastet werden, was dann eben zu Bandinsuffizienzen, in dem Fall auf der medialen Seite des Ellbogens, führen und das einfach dann zu Arthrosen und Folgeproblemen führt. Und dann das Thema, das ich zuerst angesprochen habe, Gewebedefekte durch langständige chronische Entzündungen, meistens eben die laterale Epikondylitis. Wann passiert das? Oft bei einer scheinbar therapieresistenten Epikondylitis. Wenn dem so ist, ist das meistens ein sekundäres Problem, dass die Epikondylitis nicht weggeht und es ein zugrunde liegendes Problem verbirgt sich. In diesem Fall ist das MRT relativ unauffällig. Man könnte sagen, ja, ein bisschen inflammatorische Veränderungen, wie eben zur Epikondylitis passen würde. Wenn man allerdings arthroskopisch in dieses Gelenk schaut, eben wird man feststellen, dass hier ein sehr mittlerweile chronischer, ausgeprägter Sehnendefekt besteht, der in diesem Fall eine Instabilität, also eine zwar subklinische, aber relevant für Schmerzen quasi Instabilität auslöst. Das heißt, spätestens nach 6 Monaten Therapie oder therapierefraktärer Behandlung sollte dann eine weitere Diagnostik zumindest eingeleitet werden. So, das als Beispiel möchte ich Ihnen hier dann noch zeigen, die arthroskopische Ellbogenchirurgie, was man alles machen kann. Man geht in den Ellbogen, man sieht hier das Radiusköpfchen, das bewegt wird. Man hat verschiedene Portale rund um den Ellbogen, 360 Grad quasi. Das ist jetzt ganz im Schnelldurchlauf, damit wir mit der Zeit zusammenkommen. Aber es ist natürlich die Anatomie am Ellbogen aufgrund der neurovaskulären Strukturen in dem Gebiet sehr speziell. Und man muss sich dem im Klaren sein und muss dementsprechend anatomisches Wissen mitbringen, um das sicher zu machen. Ist das vorhanden, lässt sich der Ellbogen genauso gut arthroskopieren wie andere Gelenke, wie zum Beispiel die Schulter. Das ist hier ein Beispiel, wie man arthroskopisch minimalinvasiv eine Raffung der lateralen Kapselbandstrukturen durchführen kann. Und das macht man hier indem man quasi intraartikulär und extraartikulär um die Extensoren und den Kapselbandapparat einen Faden shuttelt und dieser dann die Gewebe rafft, sodass man eine minimale Instabilität verbessern kann, ohne jetzt quasi eine größere offene Operation durchzuführen. Man sieht das dann noch, wenn man reinschaut, da ist kein Zug auf dieser Rekonstruktion. Wenn man dann anzieht, dann hat man hier wieder einen geschlossenen Gelenkspalt, der quasi wieder ein stabiles Gelenk. Verzeihung, da müssen wir da weiterschalten. Reicht das nicht, macht man eine Bandrekonstruktion, in diesem Fall ein Beispiel mit einem Trizepsstreifen. Aber auch das kann man minimal durchführen, also sprich, man macht nicht einen größeren Schnitt über dem lateralen Ellbogen, sondern man kann das Transplantat unter zwei kleinen Schnitten durchfädeln, also das sieht man hier, und kann somit den lateralen Seitenbandkomplex minimalinvasiv rekonstruieren. Das ist einfach, um zu zeigen, was auch am Ellbogen alles möglich ist, was vielen nicht so bekannt ist. Was sollte man sich von heute merken? Das Wichtigste, der Ellbogenschmerz ist nicht immer eine Epikondylitis. Es gibt sehr viele andere Pathologien, die vor allem den lateralen Ellbogenschmerz auch auslösen können. An die sollte man auch immer denken. Dann ist es wiederum so, dass nicht jede Epikondylitis nur eine Epikondylitis ist. Das ist das, was ich angesprochen habe. Beschwerdepersistenz über 6 Monate bei adäquater Therapie sollte auf jeden Fall weitere Diagnostik eingeleitet werden, weil wahrscheinlich ein zugrunde liegendes Problem vorliegt. Und auch am Ellbogen hat die minimalinvasive und arthroskopische Chirurgie Einzug gehalten und ist jetzt bei vielen Operationen der Goldstandard. Aber am Ellbogen gibt es sicher noch Entwicklungspotenzial, deswegen ein sehr spannendes Gebiet. Sehr empfehlen kann ich folgende Publikation, das ist die klinische Untersuchung des Ellbogens vom AGA-Ellbogenkomitee. Dafür muss man einfach Werbung machen, weil es ist eine sehr schöne Publikation oder Heft, um letztlich sich mit dem Thema zu beschäftigen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gerne stehe ich für Fragen zur Verfügung.
Lieber Leo, vielen Dank für den spannenden Überblick. Ganz wichtige Anmerkung, wir sehen Ellbogeninstabilitäten und deren Folgen meistens viel zu spät. Gibt es Fragen? Please.
Thank you for your nice presentation. I'm Sung Hyun Lee from South Korea and I'm a foot and ankle surgeon. Actually, I don't understand 100% because it's Germany. And however, in some case of shoulder instability, there is a patient who have a global instability. In foot and ankle surgeon, we called it generalized ligament laxity, and I know shoulder surgeon is called multidirectional instability. And in that cases of multidirectional instability, do you have a different indication for surgery to the only anterior instability. And if the indication is different, what is the indication for the surgery in multi-directional instability? And that's a question.
Yeah, very a very interesting question. Kurze Übersetzung, es geht darum, um die multidirektionale Instabilität im Vergleich zur fast standardmäßigen vorderen Instabilität. It's a very good question and hard to answer because the multidirectional instability of the shoulder obviously is a problem for, I think, every surgeon. I think the main, so what you have to avoid is doing surgery too early. So I see actually regularly cases where especially young women who are very hyperlex get treated with surgery in their teenage years the first time. Then they have their revision surgeries or their second revision surgery before the age of 20 and so on and so on and so on. And then it's downward from there. So I think the most important thing is not to mistake hyperlaxity with instability. If you're a complete professional shoulder elbow surgeon, that's no problem. But of course, that mistake is pretty common. So I think that's very important. And if you treat this, I think you have to do a little bit of extra stabilization. Especially in those cases, because I think there will always be a revision surgery. I want to do the least invasive procedure. That where I always have a backdoor, a way out for the future surgery. Because I tell the patients, look, usually it's the hyperlex multidirectional instable patients, female patients, and I tell them, I can get you stable, pretty sure, but it will deteriorate, and usually you get lax or even unstable again. So I always leave a backdoor open so I can do anything further if need be.
Gibt es noch Fragen zu dem Thema? Spannendes Thema. Gibt es eine alte Anmerkung, je älter der Schulterchirurg wird, desto weniger operiert er multidirektionale Instabilität. Absolut. There's a saying in Europe that older the soldier surgeon gets, he refuses to operate multidirectional instability. So maybe
experience.
That's the experience, yes. Gut, vielen Dank.